Jetzt geht's los. So heißt es zumindest im Fußball und diesmal auch in der Politik. Die neue Regierung hat angefangen zu arbeiten. Die Mannschaften sind nominiert, alle Minister stehen fest und haben ihre Teams aufgestellt. In den wirtschaftspolitischen Disziplinen heißt der Gegner vor allem Strukturwandel und Reformstau in Deutschland. Seit Jahren stagniert das deutsche Bruttoinlandsprodukt, teils als Folge konjunktureller Schocks, aber leider auch aus strukturellen Gründen. Diese strukturellen Probleme sind weitaus gravierender als die konjunkturellen, denn sie wirken langfristig. Ihre Beseitigung oder zumindest Verringerung sollte im Fokus der neuen Bundesregierung stehen. Sie kann viel bewegen und sich große Verdienste erwerben. Sie kann aber auch groß brüllen wie ein Löwe und als Bettvorleger enden. Um Deutschlands bekanntesten Fußballer zu zitieren, schauen wir mal, dann sehen wir schon, was getan werden muss, um Deutschlands wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Wie es mit Deutschland weitergeht, darüber sprechen wir in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 19. Mai 2025 und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Ein sonniger Morgen. Guten Morgen, Dirk.
Ja, ich bin immer wieder bei diesen Zahlen so ein bisschen erstaunt. 126. Folge. Und dann habe ich mir heute Morgen gerade auf dem Herweg in der S-Bahn so überlegt, wir haben ja dieses Jahr sogar 5-jähriges Jubiläum, fällt mir da auf. Weil im Oktober 2020 haben wir angefangen und dieses Jahr sind wir dann echt im Oktober 5 Jahre dran.
Da haben wir schon mal länger durchgehalten als die Ampel, aber nicht so lange wie Frau Merkel.
Ja, da haben wir noch einen langen Weg zu gehen.
Ziele haben.
Wie man so schön sagt, ins Englische mal ins Deutsche zu übersetzen. Apropos neue Regierung, das ist unser Hauptthema eigentlich für heute. Ihr habt ja nochmal ein Papier rausgebracht, was alles geändert werden müsste wirtschaftspolitisch, damit die deutsche Wirtschaft wieder etwas flotter unterwegs ist. Wie ist denn dein Grundgefühl so vor dem Beginn der neuen Politik-Saison? Gibt es spannende Spiele, große Siege oder heißt es ganz einfach Make German Football oder Politics Great Again?
Ja, gehen wir mal vom Fußball weg. In die Literatur heißt es, allem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Auch ein bisschen abgegriffen mittlerweile,
ja,
oder?
Ja, das ist wohl auch wahr, zumal der ursprüngliche Sinn da meistens verkannt wird. Ja, kurz, wenn man zurückblickt, also es ist ja jetzt auch ganz klar, dass es eine Zäsur gibt, dass neu angefangen werden muss. Die alte Regierung hatte sich ja nun wirklich wirtschaftspolitisch total verrannt. Da gab es wenig Gemeinsamkeiten von Anfang an. Es gab ein paar Seltsamkeiten in diesen letzten 3 Jahren Politik, also gerade in der Wirtschaftspolitik, sehr dirigistische Ansätze, gerade eben aus dem Wirtschaftsministerium. Und da haben sich ja viele mit Grausen abgewendet vom Wirtschaftsministerium, weil in der Vergangenheit ist das Wirtschaftsministerium in Deutschland immer so der Hüter der sozialen Marktwirtschaft, und zwar mit Betonung auf Marktwirtschaft. Also vor allen Dingen darauf zu achten, dass Wettbewerb in der Wirtschaft besteht, dass auf Leistung geachtet wird, dass es fair zugeht dabei. Und deswegen ist diese sehr aktivistische Lenkungspolitik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, bei der Energiepolitik war bestes Beispiel, oder bei der Industriepolitik, bei viele weitere Regulierungen, das war schon ein kompletter Philosophiewechsel in Sachen Wirtschaftspolitik. Das ging so weit, dass die älteren Ökonomen in Deutschland gesagt hatten, also das eigentliche Wirtschaftsministerium ist mittlerweile das Finanzministerium geworden, weil die FDP so als letzte politische Kraft erschien, die noch wusste wenigstens, wie man das Wort Marktwirtschaft überhaupt schreibt. Jetzt lautet eben die große Frage, ob die neue Regierung das Ruder wieder rumschmeißen kann, sodass es die Passagiere auch merken. Also wieder zurück zu bewährteren Mechanismen der Wirtschaftspolitik oder ob der Betrieb eben so festgefahren ist, dass man ihn gar nicht mehr bewegen kann. Also dass man Regeln eigentlich gar nicht mehr rückgängig machen kann, dass man auch bestimmte Philosophien, wie zum Beispiel die Renaissance der Industriepolitik, dass man das auch im politischen Betrieb gar nicht mehr umdrehen kann. Das sind so die übergeordneten Fragen und das müssen wir tatsächlich abwarten. Eins können wir schon mal sagen, so ein psychologischer Anfangseffekt von wegen Zauber oder hier neue Besen kehren gut und so weiter. dieser Effekt, der ist durch Donald Trump leider schon so ein bisschen gestört worden, um nicht zu sagen empfindlich gestört worden. Wir hatten mit den Zollgewitter, was da im April insbesondere auf uns niederging, ja eigentlich erwartet, dass beispielsweise das IFO-Geschäftsklima, also die Stimmung, nach unten wegbricht. Und es wurde schon als Erfolg auch eines neuen Politikansatzes und verbesserter Erwartungen gesehen, dass sich IFO wenigstens stabilisiert hat und jetzt langsam erholt, dass die Stimmung also langsam besser wird und das trotz dieser Belastung von außen. Da sieht man also, Hoffnung auf eine Veränderung und eine Verbesserung in Deutschland sind vorhanden. Und das ist also bei mir und auch bei den Diskussionen, die wir haben, durchaus auch der Fall.
Nun ist es aber so, wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die deutsche Wirtschaft stagniert ja weiterhin, mehr oder weniger. Und wir sollten vielleicht erst nochmal so einen Blick drauf werfen, was die Hauptursachen dafür sind. Warum das so ist? Warum geht es in Deutschland nicht voran?
Ja, also vor allen Dingen eben nicht vergessen, nicht alle Probleme sind hausgemacht. Es gibt sowohl konjunkturelle Schocks, da kann man wenig dafür, als eben aber auch die berühmten strukturellen Probleme. Konjunkturelle Schocks, das ist die, ja, alles, was man sich so vorstellen kann in dem Bereich. Das geht los von so einer Finanzkrise, von geopolitischen Spannungen, wie Energiekrise nach dem russischen Einmarsch beispielsweise. Das sind Sachen, die können so für ein Jahr die Konjunktur wirklich richtig runterreißen. Da muss man dann Gegenmaßnahmen machen. Da steht man dann eher so in dem Krisenbekämpfungsmodus. Das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten auffällig häufig passiert. Und es deutet sich ja auch schon der nächste Schock eventuell wieder an. Das könnte Trump sein, ja, mit seinen Disruptionen, die er in der Weltwirtschaft macht. Also das sind Dinge, die so von außen kommen und auf die man reagieren muss und dann auch Kompromisse machen muss beim Reagieren. Also dann muss man doch mal viel Geld bereitstellen beispielsweise. Das ist die eine Sache. Und dann, und darum geht es eigentlich mehr, ist eben das Thema strukturelle Probleme. Das ist eigentlich das Gravierendere. Und da ist in Deutschland die Demografie zu nennen, die Klimawende natürlich und die Überregulierung. Ich würde sagen, das sind die drei großen Komplexe, die unsere strukturellen Probleme ausmachen. Und die sind halt gravierender. Die wirken langfristig und das sind Trends, die ändern sich nicht. Und da könnte man eigentlich was tun, wenn man bereit ist, das anzuerkennen, dass es wirklich ein Problem ist und dass es Anstrengungen erfordert, da auch was zu tun und Zumutungen bedeutet. Beispielsweise beim Klimawandel, wenn man akzeptiert, dass es erstmal etwas kostet, etwas dagegen zu tun. Und das ist schon schwer genug, eben überhaupt diese Probleme, diese Strukturprobleme anzuerkennen, weil viele sagen, nö, kann es nicht so weitergehen wie bisher. Das ist so das große Thema. Bei der Demografie beispielsweise ganz klar zu sehen, das geht immer weiter. Also die Demografie sorgt dafür, dass uns einfach die Arbeitskräfte ausgehen und damit die Sozialsysteme auch immer mehr Leistungen produzieren müssen, aber immer weniger Einzahlungen haben. Bei der Frage der Arbeitskräfte in der Zukunft kann man sicherlich einiges tun und die Wirtschaft wird auch viel tun mit Rationalisierung. Ich glaube, jeder, der im Supermarkt mittlerweile mit einem Scanner oder sonst wo vor der Kasse steht, der weiß, wie das läuft.
Aber vor allem Selbstbedienerkassen, ne? Das ist
ja genau.
Das ist
genau.
Ja das Ding jetzt. Das gibt es ja überall mittlerweile.
Selbstbedienerkassen, Selbstbedienerrestaurants, das kann man alles machen. Aber alles kann man nun mal nicht rationalisieren. Da gibt es, keine Ahnung, Planungsleute in Ämtern, die müssen Gebäude planen und wenn da nicht genug von da sind, dann geht es halt langsamer. Da gibt es Erzieherinnen, Erzieher, da gibt es Krankenhauspersonal, das sind gut ausgebildete Leute. Die kann man jetzt, da kann man sicherlich auch was tun in der Rationalisierung oder ist das immer schwieriger? Da ist eher das Thema, das andere große Thema, die Bürokratie, vielleicht hilfreich, wenn man das dort überall abbaut. Ja, und das ist eben der letzte große Komplex, die Bürokratie und Regulierungswahnsinn in Deutschland. Das ist das Ergebnis von einem jahrelangen politischen Wegschauen. Ja, jahrzehntelang hatte man so diese naive Idee, immer neue Gesetze und Regeln machen die Welt gerechter und machen sie besser planbar und machen sie damit besser. Das ist vielleicht theoretisch alles denkbar, aber praktisch ist das ad absurdum geführt durch die Welt, die wir eben heute haben. Wir machen Regeln, von denen man eigentlich schon beim Machen weiß, dass sie nicht eingehalten werden können, weil eben die Überwachung und die Sanktionierung unmöglich ist. Also da sind, haben wir uns wirklich verrannt. Ja, das sind so die großen Dinge, die angestoßen werden müssen. Und nochmal, es ist halt wirklich die Frage, ob die neue Regierung da Fortschritte macht. Das hängt aber auch, glaube ich, viel damit zusammen, ob wir, die Regierten, das heißt diejenigen, die die Regierung gewählt haben und auch die nächste natürlich wählen dürfen, ob wir selber das mittragen und mit einsehen, dass solche Veränderungen auch Anstrengungen bedeuten.
Ja, und da fällt ja manchmal auch dieser Begriff des sogenannten Potenzialwachstums. Das ist was, was die Ökonomen gerne verwenden. Da kann man sich ja fragen, was ist denn das überhaupt? Was steckt dahinter? Und warum ist das so zentral in den ökonomischen Überlegungen, die ihr zum Beispiel auch anstellt dann?
Ja, das Potenzialwachstum ist wirklich ein ökonomischer Fachbegriff. Also Wachstum kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Die Leistung einer Volkswirtschaft wird im Bruttoinlandsprodukt gemessen. Das ist die Wertschöpfung, die im Land in einem Jahr eben erzeugt wird. Das Bruttoinlandsprodukt steigt und wenn es um 1% über dem Stand vom letzten Jahr liegt, dann haben wir eben zugelegt Wachstum in 1%. Dieser Wachstumsbegriff, der und das Potenzialwachstum damit verbunden, der dehnt diese Vergleicherei auf viele Jahre aus. Das heißt also, der ist die Zahl an Wachstum, die über längere Zeit möglich ist, über 10 Jahre. Das ist das Potenzialwachstum. Wie sehr sind wir abseits von diesen ganzen Schwankungen, die die Konjunktur uns da von außen aufdrückt? Wie sehr sind wir denn in der Lage, langfristig die Produktionsmöglichkeiten in der Wirtschaft auszudehnen und damit gleichzeitig eben den Wohlstand für alle im Land, ja, Verteilung ist dann noch das zweite Thema, aber die erzeugten Leistungen zu erhöhen. Und dieses Potenzialwachstum, also die längerfristigen Möglichkeiten Deutschlands zu wachsen ökonomisch, die haben sich eben deutlich verringert. Also wir hatten mal Werte über 2% jedes Jahr, das ist aber ganz lange her, 80er, 90er Jahre. Mitte der 10er Jahre hier, so nach der Finanzkrise, hatten wir immerhin noch gut 1%, was noch relativ fühlbares Wachstum ist. Das ist aktuell auf 0,5 Prozentpunkt zurückgegangen. Ja, und da spielen eben diese Strukturthemen, ich habe es vorhin gesagt, Demografie schon langsam hinein, aber eben auch die vielen hausgemachten Strukturthemen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man etwas daran tut. Ja, wieso braucht man Wachstum? Das ist ein ganz anderes, da können wir einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Klar, da gibt es Pro und Contra, aber vielleicht nur 3 Punkte. Zum einen, wenn wir das Wachstum links liegen lassen und sagen, ist uns egal oder schrumpfen ist auch nicht schlecht, dann gibt es ein paar Effekte. Also wir werden sehen, dass andere Länder auf der Welt an uns vorbeiziehen, wohlstandsmäßig und technologisch und dann auch machtmäßig. Das wird dann mit den Jahren immer schlimmer. Es passiert nicht in den ersten 2, 3 Jahren, aber nach 10, 20 Jahren sieht man das dann schon. Also wir können nicht mehr mit anderen Ländern Mitschritt halten. Und dann werden wir feststellen, dass wir auch absolut keine Wohlstandssteigerung mehr haben. Dann gibt es Verteilungskämpfe. Wenn der eine was mehr haben möchte, dann muss der andere etwas weniger haben. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und wir können beispielsweise auch keine Sozialleistungen mehr ausweiten. All die Dinge werden eben aus dem Wachstum finanziert. Bis hin zum Thema, dass Schulden, ob das der Staat oder auch die Privaten machen, schwieriger zu tragen sind in einer Welt von ohne Wachstum. Zinsen müssen gezahlt werden, die müssen aus dem Mehr erwirtschaftet werden. Und wenn es kein Mehr gibt, dann ist auch die Verschuldung problematisch. Also das Potenzialwachstum ist wirklich eine Schlüsselgröße für die Leistungsfähigkeit von Wirtschaften. Ja, und wenn man bereit ist, dieser Argumentation zu folgen, dann wird klar, wie dringend eben diese Reformen für den Standort Deutschland sind, um das Wachstumspotenzial eben trotz dieser strukturellen Herausforderungen, ja, wirklich, da ist die Demografie das Thema, trotz dieser Herausforderung, das Wachstumspotenzial zu erhöhen, zumindest zu erhalten, aber vor allen Dingen auch wieder ein bisschen hochzubringen.
Aber Da würde ich jetzt gerne nochmal auf das Thema USA zurückkommen. Ich weiß, wir haben immer viel drüber gesprochen, jetzt in den letzten Wochen USA und Zölle und Donald Trump. Aber dennoch, welche Rolle spielt denn dieser Protektionismus, der insbesondere auch von den USA jetzt ausgeht und auch schon andere Länder erfasst, also international im Endeffekt, welche Rolle spielt das denn für die deutsche Wirtschaft?
Ja, das ist eine neue Koordinate, die bleibt auch bestehen. Die deutsche Wirtschaft muss eben lernen, dieses Wachstum auch ohne die weltweiten Absatzmöglichkeiten zu erzielen. Das heißt also, sich wieder auch stärker auf den heimischen Markt zu konzentrieren. Das ist der globale Protektionismus. Ein bisheriger Höhepunkt ist sicherlich der sogenannte Liberation Day von Donald Trump, umfangreiche Zollerhöhungen, von denen einige wieder zurückgenommen worden sind, wo aber in jedem Fall eine Zollmauer übrig bleibt, ein Sockel, und der ist nicht niedrig. Das heißt, die Welt wird nicht so wie vor seinem zweiten Amtsantritt. Da sind Dinge unterwegs, die wahrscheinlich nicht rückgängig gemacht werden. Und sie haben sich, wenn man genau hinguckt, auch schon vor Donald Trump angedeutet. Die Protektionismuswelle, die wir jetzt so stark wahrnehmen, die hat vorher begonnen. Also man kann schon seit der globalen Finanzkrise die ersten Tendenzen sehen, dass die Länder sich wieder stärker abschotten. Die Anzahl von Handelshemmnissen außerhalb von Zöllen, die ist schon, wie gesagt, seit diesem Zeitpunkt angestiegen. Ja, und das bedeutet, dass die Unternehmen umdenken müssen. Die Produktionsstandorte werden zunehmend dann nach Handelsprotektionsregimen und Maßnahmen gewählt. Das heißt, dass Unternehmen gezwungen sein können, woanders zu produzieren, aber wiederum auch andere Unternehmen aus anderen Teilen der Welt dann in Europa zu produzieren. Das bringt insgesamt höhere Kosten für alle mit sich und ineffizientere Produktion. Aber die Politik will es dann eben so, weil man unabhängiger voneinander sein möchte. Dann ist das eben die Bedingung. Das fassen wir zusammen unter dem Begriff der Umbau der Weltwirtschaft, aber eben nicht dem kompletten Abriss. Und darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Das können sie aber. Wir müssen unseren Standort hier attraktiv machen in Europa. Das ist nicht nur Deutschland, sondern in ganz Europa. Und wir haben, ja, wir sehen, dass da was umgebaut werden muss, aber wir sind der Auffassung, dass die Unternehmen in der Lage sind, das zu bewältigen.
Und ganz großes Thema in Deutschland ist ja auch immer das Bürokratiethema. Also wir haben zu viel Bürokratie, das kostet die Unternehmen zu viel. Wenn man da jetzt mal auf die neue deutsche Bundesregierung draufschaut, was können die denn überhaupt machen, um die Bürokratiekosten tatsächlich zu senken? Also nicht nur für die Unternehmen, sondern vielleicht auch für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.
Ja, also vielleicht muss man noch vorwegschieben vor dem wirklich wichtigen Bürokratiethema. Das gilt für alle diese Reformthemen. Es ist jetzt wirklich nicht mehr die Zeit, noch Diagnosen zu machen und sagen, wie wirkt sich das denn da aus und was sind das denn für Hemmnisse? Also das ist wirklich vorbei. Die Felder stehen fest, wo man was macht. Und jetzt ist wirklich die Frage, entweder man tut da was jetzt und baut den Standort Deutschland um oder wir sinken eben in diesen Vergleichstabellen international eben weiter ab. Bürokratie, ja, 7% der Wochenarbeitszeit, gerade wieder eine Umfrage, ein Untersuchungsergebnis. 7% der Wochenarbeitszeit verwenden die Unternehmen auf Bürokratie und Regulierung, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Und die Aufgabe besteht darin, das eben zurückzuführen. Also Vereinfachung von den bestehenden Regelungen, vor allen Dingen keine neuen draufsetzen, keine neuen machen. Wie gesagt, sich bewusst zu sein, dass neue Gesetze Kosten verursachen und die teilweise prohibitiv sind, in dem Sinne, dass auch das Gesetz gar nicht mehr eingehalten wird. Das macht man zwar schon, also Lippenbekenntnisse zu dieser Kostenabwägung von Gesetzen gibt es schon sehr lange. Wir haben auch eigene Gremien dafür, Kontrollgremien, aber die sind zahnlose Tiger. Die haben immer schön berichtet und gesagt, was nicht gut läuft, aber keiner hört auf sie. Also das muss auch tatsächlich gelebt werden, diese Verschlankung und dieses Bewusstsein. Und das wird eben jetzt ein sehr wirklich dickes Brett, was da zu bohren ist. Da liegt der Teufel auch im Detail. Ich will nur ein Beispiel geben. In Brüssel hat man das ja auch schon gemacht mit der neuen Kommission, die ein bisschen früher als die Bundesregierung an den Start gegangen ist. Und die haben gesagt, ja, wir wollen alles vereinfachen hier. Das läuft unter dem Begriff von eines Omnibusgesetzes, wo man eben viele Regulierungen, Lieferkettengesetz und so weiter vereinfachen möchte. Zum Beispiel hat man bei einigen Regulierungen die Grenze der Unternehmensgröße, ab der die Regulierung greift, hochgesetzt. Das heißt, weniger Unternehmen sind jetzt davon betroffen. Aber was man nicht beachtet hat, ist, dass wenn man auch nur wenige große Unternehmen mit diesen Auskunftspflichten und mit diesen Regulierungen überzieht, dass man implizit von denen erwartet, dass sie ihre Zulieferer genauso im Griff haben. Das heißt also, die Berichtspflichten, die kleine Unternehmen bisher an die Kommission, an die europäischen Institutionen gemacht haben, die werden sie jetzt von ihren Geschäftspartnern hören, dass sie also da Daten liefern müssen. Und damit ist dann keinem geholfen. Also wie gesagt, da muss man immer genau hingucken, ob eine Maßnahme zum Abbau von Regulierung auch tatsächlich funktioniert. Ein großer Ausweg wird ja in der Digitalisierung gesehen, der Verwaltung. Deswegen haben wir ein Digitalisierungsministerium jetzt bekommen, um die bürokratischen Prozesse dann auch besser in den Griff zu kriegen. Alles Dinge, die sehr sinnvoll sind. Allein man muss abwarten, wie es umgesetzt wird.
Und dieses Digitalisierungsministerium wurde ja auch mit jemandem besetzt, der nicht unbedingt aus dem Politikbetrieb kommt. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein neuer Ansatz. Kann ja auch was Gutes sein, mal frischen Wind reinzubringen und nicht wieder jemanden zu haben, der vielleicht nur in der Regulierung denkt und nicht so sehr in der Erleichterung, oder?
Das ist bei mindestens zwei Positionen, bei Frau Reiche, Wirtschaftsministerin, und dem Digitalminister Herrn Wittberger der Fall. Hat immer seine Vor- und Nachteile. Die Erfahrungen mit Leuten aus der Wirtschaft in der Politik in Deutschland sind gemischt. Das ist anscheinend nicht so leicht wie in den USA. Politik und restliches Leben, das mal so auszudrücken, sind anscheinend etwas getrenntere Welten in Deutschland.
Da hoffen wir mal, dass da nicht so schnell Ernüchterung einsetzt bei den beiden genannten Personen. Aber lass uns mal direkt schauen. Die Ministerien sind ja jetzt alle besetzt. Das heißt, wir wissen ja, wer was machen wird. Die Ärmel können hochgekrempelt werden. Es kann losgehen. Kann man denn schon irgendwas sehen vom Maßnahmenpaket? An was wird vielleicht schon gearbeitet? Zeichnet sich irgendwas ab? Deutet sich was an, wo man sagt, ah, da sehen wir schon ein zartes Pflänzchen wachsen, das vielleicht dann demnächst die deutsche Wirtschaft stützen wird?
Also der Masterplan, das heißt der Koalitionsvertrag, der enthält viele, viele sinnvolle Dinge. Oder Investitionsförderung, über Senkung von Energiepreisen, Anreizen länger zu arbeiten, bis eben zum berühmten Bürokratieabbau. Also für jedes Problemfeld ist da adressiert. Ja, und die Ministerien setzen jetzt so ihre Arbeitsprogramme auf. Im Finanzministerium geht es jetzt erstmal um das Thema Investitionsanreize für Unternehmen, wobei nicht Steuersenkungen gemeint sind, sondern eher Abschreibungsthemen. Und als zweites auch steuerliche Anreize für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass von Mehrarbeit über den Tarif hinaus oder über die gesetzliche Altersgrenze hinaus mehr bei den Arbeitnehmern übrig bleibt. Also Anreize, eben wieder noch tätig zu bleiben, mehr zu tun sogar. Gerade beim Thema Arbeitsmarkt, da könnte man auch viel Bürokratie rausnehmen. Da müsste man mit dem Sozialministerium natürlich mal Kontakt aufnehmen. Allein die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und dieser Kontrollwahn, der sich damit eben ergibt, dass eben alles aufgeschrieben werden muss, was man an Arbeitszeiten macht, da könnte auch eingesetzt werden. Im Wirtschaftsministerium mit der Wirtschaftsministerin Reiche, hier steht auch also Bürokratieabbau im Vordergrund. Auch spannend eben, ob da was rauskommt. Denn es ist klar, jede Maßnahme, die man vorschlägt, was man jetzt nicht mehr kontrollieren möchte, wird natürlich einen Aufschrei produzieren, weil das Gesetz ist ja im besten Wissen und Gewissen gemacht worden, hatte ja einen Zweck. Und da haben wir dann wieder diese Ambivalenz in Deutschland. Wir wollen alles regeln, aber keine Bürokratie. Und das ist schwierig. Da müssen wir uns, glaube ich, als Wahlbürger und ja als Politikbeobachter dann auch an die eigene Nase fassen und uns fragen, was wollen wir denn eigentlich? Dann haben wir das Digitalministerium, Digitalminister Wittberger. Ist auch natürlich klar, Bürokratie ist das Thema, Verwaltungsdigitalisierung, da soll es zentrale Plattformen geben. Jeder Bürger soll eine ID bekommen, wo dann verschiedene Leistungen eben gebündelt werden können.
Haben wir die nicht aber schon eigentlich mit der Steuer-ID? Ist das nicht im Endeffekt, das kann man die nicht hernehmen?
Ja, Steuer- und Sozialsysteme zu vereinheitlichen. Da ist dann immer noch, weil eben der Staat so breit unterwegs ist, da ist dann immer noch eben nur ein Teilbereich gemeint. Und da kann man, glaube ich, schon noch einiges verbessern. Andere Länder haben da gute Erfahrungen gemacht und sind in dem Punkt schon ein wenig weiter. Ich glaube, da braucht man einfach nur über die Grenze zu schauen und zu lernen. Dann gibt es so Zahlen, 20% der Verwaltungsvorschriften des Bundes sollen gesenkt werden, Bürokratiekosten sollen auch um mehr als 20% sinken, Personalbestand auch reduziert werden. Und man will auch bei der Europäischen Union anklopfen und die dabei unterstützen, diese ganzen europäischen Regulierungen zurückzunehmen.
Aber bei dem Personalbestand muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil der reduziert sich ja automatisch durch die ganzen vielen Renteneintritte, die wir in den nächsten Jahren haben, oder nicht?
Ja, da ist auch wieder die Frage, wo kann man reduzieren und wo werden dann Leistungen, die die Wirtschaft dringend braucht, Stichwort Genehmigungsverfahren, reduziert. Das muss man natürlich mit Augenmaß machen. Was haben wir noch? Energiepolitik.
Wollte ich gerade sagen, Energiepolitik.
Ja, wieder im Wirtschaftsministerium, das bleibt da. Ja, hier haben wir konkrete Vorschläge, ja, wie die Energiekosten gesenkt werden, Netzumlagen und so weiter. Da ist dann aus Sicht des Ökonomen eher die Frage, ob damit dann in Anführungsstrichen nur die Unternehmen entlastet werden und der Staat dann subventioniert, dann bringt es für die Volkswirtschaft eigentlich nicht so viel, weil dann müssen diese Energiekosten ja trotzdem getragen werden. Oder ob man in der Lage ist, wirklich die Energiegestehungskosten in Deutschland zu senken. Das hat aber dann weitgehende Eingriffe in die Energiewende, Verwendung von Marktmechanismen oder alternative Energieträger zufolge. Ich glaube, man wird bei der ersten Stufe stehen bleiben und wird vielleicht die Wirtschaft ein bisschen lassen, was auch wichtig ist. Aber ob da die Energiewende dann effizienter wird, das müssen wir dann sozusagen hinter diesen Maßnahmen uns noch anschauen. Es gibt viele, viele Ansätze und jetzt sehen wir mal zu, die werden jetzt implementiert in diesem Jahr, was da im nächsten Jahr dann übrig ist. Aber hinzuweisen ist schon doch auch noch auf den blinden Fleck in der ganzen Regierungsagenda, das sind die Sozialversicherungen.
Jetzt hast du ja letzte Folge schon mal angedeutet, dass das so richtig das große Thema ist, das keiner im Blick hat aktuell so richtig.
Genau, das ist halt einfach eine Dynamik drin, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, das ist ganz klar demografisch induziert. Führt dazu, dass eben die Sozialversicherungsbeiträge absehbar, das heißt also es wird ja geplant, es gibt ja die Vorausschauen von jetzt 40% auf knapp 49% ansteigen. Das bedeutet, dass die Arbeitgeber, weil sie sich daran beteiligen, höhere Lohnkosten haben und die Wettbewerbsfähigkeit sich dann verringert. Und ja, das Thema ist nicht adressiert worden, ist auch kein Wahlkampfthema, weil es ja auch mit Verzicht zu tun hat. Man muss ja die Kostendynamik senken. Aber das muss angegangen werden. Sonst geht nämlich allen anderen guten Absichten des Koalitionsvertrages das gleiche Schicksal anheim wie in der Ampelregierung, dass kein Geld da sein wird. Das gesamte Vorhaben wirtschaftspolitischer Art in dieser Regierung steht ausdrücklich vor einem Finanzierungsvorbehalt. Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, diese schuldenfinanzierten neuen Initiativen, die Infrastrukturinitiative und auch die Verteidigungsinitiative, die sind ja mehr oder weniger gedeckt durch die Verschuldungsmöglichkeiten, aber alles andere nicht. Und wenn die Sozialversicherungen aus dem Bundeshaushalt, beispielsweise über eine Rentenversicherung, eben immer mehr Geld raussaugen, dann geraten auch die bisherigen Vorhaben in Gefahr. Also da ist noch ein großer Elefant im Raum, der dann irgendwann mal rausgetrieben werden muss.
Ja, den werden wir noch ein bisschen beobachten, den Elefant. Und bevor wir jetzt hier mit so einem Downer enden irgendwie. Wäre es doch ganz schön, wenn du nochmal versuchst.
Schon wieder alles zerreden, jawohl.
Ja, das ist immer, müssen wir mal ein bisschen was Positives bringen hier, damit die Leute auch vielleicht positiv in die Zukunft gucken. Und vielleicht hast du ja noch ein paar positive Botschaften für uns und sagst, naja, es ist zwar viele Probleme da, aber vieles ist auch gut. Wir müssen es nur nutzen.
Es ist ja nicht so, dass wir hier vor dem Wirtschaftsbankrott stehen. Es geht, glaube ich, eher darum, dass wir uns, und zwar jetzt nicht politisch im politischen Bereich, sondern wir alle uns vor Augen führen, dass unser phänomenaler Wohlstand, der nämlich vorhanden ist, dass der nicht von alleine kommt und dass es ein paar Faktoren gibt, die an ihm knabbern. Wir werden weniger, andere Regionen der Welt entwickeln sich besser und sind auch nicht mehr so kooperativ. Das Ganze macht es eben schwer. Wir sollten einfach einen Respekt davor haben, dass dieser Wohlstand, den wir haben, eben nicht automatisch im Glas, im Regal liegt und ja, auch Anstrengung, vielleicht auch manchmal mehr Anstrengung oder die eine oder andere Zumutung eben bedeutet in der Zukunft, was aber nichts Schlimmes ist. Wir haben ganz, ganz hervorragende Voraussetzungen für die Zukunft. Das geht los eben im Bereich Forschung und Bildung. Die Traditionen sind da und sie müssen eben fortgeführt werden. Forschung, ganz klar, das ist eine Stärke der deutschen Wirtschaft. Die muss sich umorientieren. Bisher sehr viel Automobil, ja, sehr viel Innovation im Bereich Automobil. Das wird zurückgehen, aber die Unternehmen, und das ist das ganz große Plus der deutschen Wirtschaft, die vielen, vielen unternehmerischen Fähigkeiten, die wir haben, sowohl bei den bestehenden Unternehmen, teilweise ganz alte Unternehmen, Familienunternehmen, aber auch bei den vielen, vielen neuen Sachen, die sich bilden, die Start-ups, die in Deutschland entstehen, wo man verbesserte Finanzierung bereitstellen muss, aber das Material an Ideen ist da. Die vielen Menschen, junge Menschen, die sich engagieren, da sehe ich keinen Abbruch in dieser Philosophie. Das sind die großen Stärken. Politische Stabilität natürlich auch. Und all das gilt es zu bewahren, was da ist. Mit Bewusstsein dafür, na, dass es eben dass es kein Selbstläufer ist. Das ist, glaube ich, die Botschaft des Tages und nicht, dass wir jetzt hier alles abgewirtschaftet hätten und nicht in der Lage sind, überhaupt nochmal irgendwie ein Bein an die Erde zu kriegen. Das ist absolut nicht die Diskussion.
Also du hast noch Hoffnung für Deutschland als Wirtschaftsstandort?
Vollständig. Ich würde auch als Unternehmen Europa, ich würde das ausdrücklich auf ganz Europa ausdehnen, niemals abschreiben, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass die Entwicklung jetzt auch viele Chancen für Europa beinhalten.
Dann würde ich sagen, wir verabreden uns mal nach den klassischen 100 Tagen wieder drauf zu schauen auf die Arbeit der Bundesregierung. Ich habe eben mal so kurz durchgezählt, wenn wir seit Anfang Mai die Regierung haben, dann landen wir irgendwo im August wahrscheinlich bei 100 Tagen, Ende Juli, Anfang August, Mitte August, so irgendwas drumherum muss es sein. Da werden wir auf jeden Fall nochmal den Jungs und Mädels auf die Finger schauen und mal gucken, was haben die denn bis jetzt in den 100 Tagen tatsächlich gebacken bekommen? Haben sie es geschafft, irgendwas umzusetzen schon, in die Wege zu leiten oder, naja, dauert es noch ein bisschen? Ich bin gespannt und vor allem hängt es ja auch ein bisschen von den externen Faktoren ab. Also was passiert in den USA? Was machen die da vielleicht noch in der Zeit? Was passiert in der Ukraine? Das ist ja derzeit auch ein großes Thema. Also da bleibt es auf jeden Fall auch spannend. Ja, wie immer werden uns die Themen nicht ausgehen, oder?
Es bleibt bewegt in diesem Jahr, ganz bestimmt.
Glaube ich auch.
Also die US-Administration muss sich einruckeln und den Großteil ihrer Vorhaben dann adressieren, hierzulande auch. Und die Welt ist bewegt, das bleibt so, das müssen wir uns auch bewusst sein.
Was für ein schönes Schlusswort. Damit machen wir für heute mal Feierabend hier im Podcast. Wenn Sie Themenvorschläge haben, Fragen haben an uns, dann kommentieren Sie entweder bei uns unter den Social Media Posts oder schreiben Sie uns eine profane E-Mail an podcast@dk.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Zuschrift und versuchen das auch bestmöglich hier zu integrieren in unsere Themenplanung. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.